Sendung Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Call ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und willkommen, bienvenue, welcome.
Unser heutiges Thema ist Kabarett. Und damit melden wir uns aus der ungeplanten, aber dennoch notwendigen Sommerpause zurück. Wir haben euch ja im Pride Month im Grunde zurückgelassen mit einer noch offenen Sendung. Vielleicht reichen wir die irgendwann mal nach, aber bis dahin, ja, steigen wir jetzt wieder mit frischer Energie ein.
Und wir haben uns entschieden, uns mit dem Broadway-Stück und allgemein sehr bekannten Musical Kabarett zu beschäftigen.
Ja, es wird gerade in Berlin auch wieder gespielt zum Beispiel und in Bielefeld.
Und in Bielefeld, ich habe aber keine Karten mehr bekommen. Ich finde es unverschämt. Ja, und am Broadway und in London. Und ich muss sagen, ich verstehe es. Es ist ein guter Zeitpunkt, es wieder zu spielen.
Ja, da es ein Stück ist, das sich mit dem Ende der Weimarer Republik und ihrer Kultur, ihrem Nachtleben beschäftigt und den Freiheiten, die das mit sich gebracht hat, ist es auf jeden Fall etwas, was Leute gerade beschäftigt. Es wurde in der Broadway-Aufführung auch bei den Tony Awards, es ist ein großer Preis für Musicals, gewürdigt. Und da ist Eddie Redmayne bekannt aus The Danish Girl unter anderem und hier den Fantastischen Tierwesen, Harry Potter Fortsetzung. Ja, der wurde dort als Darsteller nominiert und hat auch eine Aufführung gemacht, die im Internet halt zu relativ viel Nachhall geführt hat vor ein paar Wochen. Das war auch einer unserer Anlässe, uns mal etwas näher damit zu beschäftigen. Aber wollen wir erstmal einen Blick darauf werfen, was Kabarett so ist, weil anders als bei D&D können wir nicht davon ausgehen, dass alle Zuhörenden das schon mal gehört haben.
Ja, das Musical basiert auf verschiedenen Dingen. Zwar Büchern von Christopher Isherwood, Leb wohl, Berlin und Mr. Norris steigt um, die in der Nachkriegszeit, glaube ich, entstanden sind.
Ja, die sind in den 30er Jahren entstanden. Ja, also praktisch in der Zwischenkriegszeit, wenn man es so sieht. Also ja, das sind praktisch zeitgenössische Lebensberichte aus Berlin der mittleren 30er Jahre.
30er Jahre, ja. Und dem Bühnenstück I Am a Camera.
Genau, das ist halt eine Bühnenumsetzung des Ganzen und es wurde dann für ein Musical adaptiert. John Kander hat die Musik geschrieben, Joe Mastroff das Buch und Fred Epp die Liedtexte, um halt nochmal ein paar Namen zu nennen. Und die hatten einen Broadway-Erfolg in den späten 60er, frühen 70er Jahren. Und das Ganze sollte dann verfilmt werden, wozu Bob Fosse herangeholt wurde. An sich auch jemand, der eher von der Bühne kam, legendärer Choreograf. Er hatte mit Sweet Charity, übrigens auch ein sehenswerter Film, dann kurz vorher einen großen Hollywood-Flop gehabt und musste dann praktisch all in gehen, um seine Filmkarriere zu retten. Und das ist ihm gelungen. Er hat Liza Minnelli als eine der wichtigen Darstellerinnen gecastet, in einer ikonischen Rolle und das Ganze verfilmt und dabei Oscars gewonnen.
Ja, einen ganzen Haufen.
Ja, nämlich Hauptdarstellerin für Liza Minnelli, Nebendarsteller für Joel Grey, der den Konferencier spielt, also die Figur durch den Abend führt, werden wir später noch drüber sprechen. Er selber für Regie, dann Kamera, Schnitt, Szenen, Bild, Musik und Ton im selben Jahr, wo sie gegen den Paten angetreten sind, also all das in Konkurrenz dazu zu betrachten, ist es auf jeden Fall ein nicht nur kommerzieller, sondern auch kritischer Erfolg gewesen. Und das Musical hat danach immer wieder Aufführungen bekommen. Also es ist zu einem klassischen Musical geworden, das selbst in der DDR gespielt wurde.
Ja, also irgendwo in der Welt wird es zu jedem Zeitpunkt wahrscheinlich laufen. Und namensgebend für den KitKat Club.
Genau, Nachtclub in Berlin. Wie gesagt, wie du schon sagtest, etwas, was gerade wieder neue Faszination gewonnen hat dadurch, ja, wie sehr es als gegenwartsrelevant wahrgenommen wird.
Mhm. Ja, ich meine, kommen wir zum Inhalt. Worum geht es?
Ja.
Das Ganze dreht sich um einen jungen Autor, der aus Großbritannien nach Berlin zieht. Er hat nicht viel Geld und deswegen gründet er eine WG mit der Nachtclubsängerin Sally Bowles, die gemeinsam dann das Weimarer Nachtleben erleben. Und ich habe den Film vor kurzem nochmal gesehen. Das sind absolute Disaster-Bees, beide. Das hat mir sehr viel... Ich habe mich da sehr wiedererkannt. und die beiden treiben sich nun zusammen rum, aber um sie herum ändert sich das Klima der Stadt. Denn die Nazis werden immer und immer präsenter. Und auch die Unterhaltung zwischen den Personen, also einfach ihren Nachbarn, der Vermieterin, den Leuten, denen sie so begegnen, die verändern sich. Am Anfang noch sehr anti-Nazi, entweder werden die Leute positiver den Nazis gegenüber oder versuchen, dem Ganzen mehr auszuweichen.
Oder sie machen sich merklich Sorgen.
Ja, man merkt einfach, wie sich die Unterhaltung und das ganze Klima über den Film hinweg ändern. Ja, und das auf sehr, eine Zeit lang recht subtile Weise und dann sehr gruselig.
Ja, und auch das Publikum im Nachtclub verändert sich eben. Da sitzen halt auch immer mehr Nazis drin oder Leute, die man erst als Nazis lesen kann. Und dann wird es halt später deutlicher, dass sie es wirklich sind.
Ja, am Anfang werden Nazis noch aus dem Publikum geprügelt. Ende des Films offensichtlich nicht mehr.
Ja, und sie versuchen auf jeden Fall sich abzulenken. Also Eskapismus ist ein großes Thema in Cavaresi. Sind gerade Sally sehr damit beschäftigt, das Nachtleben als einen Ausweg zu sehen. Mhm. Und ja, auch die Inhalte der Lieder, die im Club aufgeführt werden, wandeln sich.
Genauso wie das Auftreten der Kabarettisten, also der ganzen Kabaretttruppe.
Ja.
Die Kostüme und wie sie agieren, es verschiebt sich immer mehr.
Genau, mit dass da am Ende halt Nazi-Amüsement auf der Bühne stattfindet und Leute in Lederhosen vor uniformierten NS-Mitgliedern tanzen.
Ja.
Und der junge Autor verlässt irgendwann das faschistische Berlin. Auch schon impliziert nach Wahlsiegen der Nazis, so den ersten. Und Sally bleibt und versucht es mit Eskapismus und ja, in den meisten Interpretationen, auf jeden Fall im Film, aber auch auf Bühnenstücken, ist es halt ein von ihr und allen erkennbar zweckloser Versuch.
Ja, es ist von ihr nur ein Versuch, im Prinzip ihre Karriere zu erhalten oder zu verbessern, weil sie versucht natürlich den großen Durchbruch nicht nur auf dieser kleinen, schon sehr bekannten, aber immer noch eher kleinen Bühne, sondern eben vielleicht in den Film zu kommen oder von den großen Theatern eingestellt zu werden. Von den richtig, nicht nur Kabarets, sondern ernsthaftes Theater.
Ja, wobei in den Isherwood-Büchern es so beschrieben wird, dass sie nicht gut singen könne und das rein auf Charisma basiert, was sie macht.
Das ist im Film anders.
Das ist im Musical
in den Musicals auch. Generell wahrscheinlich.
Ja, aber das ist eine Musical-Interpretation. Wenn wir jetzt von Joker 2 absehen, versucht nicht die Leute absichtlich schlechter singen zu lassen, als sie das können. Mhm. Aber genau, es ist ein zweckloses Ding und ich glaube, das ist auch was, wo sie versucht, eben ihr Selbstbild zu erhalten, dass sie eben dieses, ich habe hier einen Anschein von Normalität, an den ich mich klammern kann, ich muss nichts an mir verändern, auch wenn sich meine Umgebung verändert, aber es ist halt nicht wahr, weil sie eben auch Teil dieser Umgebung ist.
Genau.
Und all ihre Freunde sind queer und sie selber auch. Und das wird nicht gut ausgehen.
Ja, ja, exakt.
Und das Stück ist durchaus kontrovers. Also ich finde den Film gut. Ich finde auch die Interpretationen, die ich bisher auf der Bühne oder in Ausschnitten und Bootlegs sehen konnte, in der Regel gut.
Ja, hält sich fantastisch.
Ja, fast zu timely. Aber also es hat sehr, sehr viele auch total eingängige Lieder. Aber dadurch, wie es sozusagen einen Rechtsruck darstellt, ist es total kontrovers gewesen.
Ja.
Weil eben auch das Nazi-Amüsement gut gemacht ist. Und das ist einer der Punkte, halt, die das in meinen Augen, das Musical und der Film machen, dass das Publikum zu Komplizinnen wird, dass sie eben erstmal das Lied gut finden, bis sie drüber nachdenken, was da eigentlich gesungen wird, was da auffällt. Das ist ein Thema,
was die Implikationen dessen sind. ja. was gerade, wo sie gerade mitgehen.
Genau, das, genau, der Grusel über das eigene Verhalten und die eigenen Impulse ist halt ein Ziel des Ganzen. Also man wird absichtlich zum Teil des Publikums gemacht. In den aktuellen Broadway- und West End-Aufführungen, die laufen unter Cabaret at the Kit Kat Club. Und da ist das ganze Theater schon so gestaltet, dass man im Grunde in den Club reingeht und es aussieht, als wäre man halt im Kabarett und setzt sich rein und hat halt so eine immersive, nicht partizipative, aber zumindest eine immersive Erfahrung, wie sehr man eben ja Teil dieses Publikums und dieser Erfahrung wird und sich in die Welt reinversetzt und dann eben schockiert werden soll.
Ja. Das Ziel ist, dass man sich gruselt. Man soll das als unangenehme Momente wahrnehmen. Und das funktioniert, finde ich, extrem gut.
Und es soll einem auch beibringen, wie Propaganda funktioniert und wie auch genau. Leute, die man eigentlich sympathisch findet, darauf reinfallen oder daran teilhaben können.
Ja.
Und dass es halt nicht so ist, schlechte Musik wird von schlechten Menschen gemacht und gute Musik wird von guten Menschen gemacht. Und du kannst sozusagen, dass etwas problematisch ist, nicht darauf schieben, dass es qualitativ schlecht ist und sagen, ja, ich habe es ja noch nie gemocht. Das ist halt nicht der, das ist nicht der Grund, warum es problematisch ist, ob du es gemocht hast oder nicht oder ob die Qualität des Handwerks. Es wird halt natürlich catchier und gefährlich, wenn es halt handwerklich besser gemacht ist, aber die Verknüpfung von Moral und Qualität von Liedern und Kulturgut wird hier, glaube ich, auch sehr aufgegriffen.
Ja. Um da mal ein Beispiel zu nehmen,
ja.
Das Lied Tomorrow Belongs to Me
ist, glaube ich, das bekannteste problematische Lied daraus.
Ja, es ist ein Lied, das ein Junge in einem Landgasthaus beginnt zu singen oder ein junger Mann. Und die Leute stimmen nach einer Weile ein und klingt wirklich gut. Und nach einer Weile wird dann gezeigt, dass dieser Junge ja ein Nazi ist und ein Hitlerjunge ist, der schon in Uniform dort steht und halt wirklich gut singt. Und die Leute werden richtig enthusiastisch und machen mit.
Genau, sie werden mitgerissen und man sieht halt, wie immer mehr Leute, also es gibt halt einige wenige, die nicht mitmachen. Auch das wird halt da nuanciert gezeigt im Film. Im Musical ist natürlich nochmal anders darzustellen. Aber ja, es gibt halt dieses Reveal, dass das ein Nazi ist und dann halt das Reveal, dass alle Leute einstimmen. Und
oder mitmachen. Fast alle.
Ja, fast alle, genau. Das ist die Mehrheit der Leute. Das Landgasthaus macht mit. Es gibt dann halt so ein paar Einzelne, die sich auch merklich unwohl fühlen.
Ja, das Lied könnte fast harmlos sein. Es ist halt ein zukunftsorientiertes, die Welt wird besser und für mich.
So ein Volkslied, das dann halt aber eben sozusagen, ja, faschistische Herrschaftsvorstellung und Welteroberungsgedanken transportiert.
Ja.
Die Inszenierung ist halt extrem gut gemacht, jetzt gerade im Film, aber auch ist ein gut geschriebenes Lied für dieses Genre exakt.
Mhm.
Das Lied wurde von den zwei jüdischen Komponisten, also John Kander und Fred Epp, zusammengeschrieben, um diesen Punkt zu machen. Aber es funktioniert eben auch als Nazi-Volkslied und wurde von zahlreichen Nazi-Bands aus dem Kontext gecovert, weil die es gut finden, wenn es ein gruseliges Lied ist, wo andere Leute Angst vor haben, wenn ihre Ideologie verbreitet wird. Und genauso gab es da halt in den 70er Jahren, waren ja, also 60er, 70er Jahren, war ja hier Informationen noch nicht so leicht zu bekommen. Gerüchte, dass das Lied sozusagen einfach ein echtes Nazi-Lied, was sie in das Stück eingebaut haben. Ist nicht der Fall, wurde halt von ihnen für den Zweck geschrieben. Und in West-Berlin wurde das Lied sogar aus der Vorführung des Musicals rausgenommen, weil die Leute nicht wollten, dass sozusagen Nazis da mitschunkeln, dass sie sich dafür mitgenommen fühlen.
Mhm. Und ich meine, in der Inszenierung, dieses Gruselige ist halt auch auf die Weise gut gemacht, dass eben der Gesang ist sehr enthusiastisch, sehr positiv. Aber die Musik, die einsetzt, sehr subtil am Anfang, setzt Horrorfilm-Dissonanzen dem Gegenüber. Mhm. Und es ist halt sehr subtil gemacht, aber es ist eben rein musikalisch bekommt man in der Szene ein beklemmendes Gefühl. Selbst wenn man nicht versteht, warum. Oder selbst wenn man nicht verstehen würde, warum.
Ja, genau. Das Lied hat im Stück die Funktion darzustellen, wie sich die Stimmung außerhalb des Theaters verändert hat und welche Musik da eigentlich gerade den Ton angibt.
Ja.
Und fürs Innere des Theaters, für eben das Nazi-Amüsement auf der Bühne, gibt es auch ein Stück, das sehr kontrovers war. If You Could See Her heißt es, da tanzt der Konferenzier mit einer Person im Gorilla-Kostüm und singt halt so, hier hat halt all diese Fehler, aber ich liebe sie und deswegen durch meine Augen ist sie schön im Grunde. Und die Pointe ist am Ende, wenn ihr sie durch meine Augen sehen könntet, sähe sie gar nicht jüdisch aus. Und das ist auch absichtlich erst am Ende die Pointe, dass man halt so dieses, okay, ja, skurril mit dem Affen und so, und man macht halt hier so leicht rassistisch angehauchte und ableistische Witze und lukistische Witze mit über diese Person.
Mhm.
Und dann so, okay, das ist der Kontext hier. Es ist eine Pointe, die halt schockieren soll.
Mhm.
Und in den ersten Probeläufen des Musicals, bevor es am Broadway war, in den 60er Jahren, haben sie es halt in anderen Städten erst gespielt, um zu testen. Das Testpublikum konnte da gar nicht mit umgehen. Also sie fühlten sich halt alle so schlecht damit und waren richtig wütend, dass das Musical das mit ihnen gemacht hat. Und das wurde dann auch von jüdischen Interessenvertretungen aufgegriffen und entschärft, angepasst als Stück, weniger offensichtlich bei ersten Aufführungen, einfach weil es derartig kontrovers in dem Moment.
Ja. Und ich muss sagen, ich habe als Person, ich habe den Film zuerst gesehen, habe dann, glaube ich, irgendwie eine Aufführung gesehen. Für mich waren diese Momente sowohl Tomorrow Belongs to Me als auch If You Could See Her, damit ich es verstehe als Teenager in den 90ern, waren die wichtig. So diese Schockmomente waren notwendig.
Ja, ich sehe die auch als essentiell, ja, um den Punkt deutlich zu machen und ihn auch in der Art, also so deutlich zu machen. Aus dem Kontext gerissen ist es komplett scheußlich.
Ja.
Aber im Kontext ist eben ein Kommentar auf die Wirkung von Entertainment und wie es, ja, wie es zu Propaganda werden kann, wie da eine Botschaft mitschwingt. Und seien wir ehrlich, rassistische Witze, die halt einen Menschen mit einem Affen gleichsetzen, wären auch über Schwarze nicht okay gewesen.
Ja.
Also,
es ist egal, was die Konnotation sein sollte. So, in keinem Fall wäre es ein okayer Witz gewesen.
Genau, das ist halt so ein, wahrscheinlich auch eher im 60er-Jahre-Bürgerrechts-USA-Kontext, wo auf diese Ebene mitschwingt mit dem Affending.
Ja.
Auch ich sehe sie halt als ziemlich notwendig für die Funktion des Stücks.
Mhm.
Auch wenn es schmerzhaft ist.
Ja, es ist halt ein Schlag ins Gesicht für das Publikum, aber Das ist halt auch der Gedanke.
Genau, und es funktioniert so lange, wie es noch als ein Schlag ins Gesicht wahrgenommen wird.
Ja.
Sobald die Leute halt Tomorrow Belongs to Me mitsingen, oder so, also im Wissen, was es für ein Lied ist, was in dem Kontext.
Mhm.
Oder sobald sie halt über die Pointe lachen und nicht schockiert sind.
Ja.
Dann funktioniert das Stück nicht mehr.
Ja.
Es braucht ein Grundlevel an Antifaschismus und ein Grundlevel an Awareness über Rassismus, an Antirassismus und Awareness über Antisemitismus. Anti-Antisemitismus. Auf jeden Fall, ja, es braucht halt ein Grundlevel an sozusagen Menschenfreundlichkeit, damit ein das hier schockieren kann. Damit es seine Funktion hat. Und wenn es dir verliert, dann sind die Stücke halt tatsächlich für sich genommen Nazi-Amüsement geworden, weil Nazis sich die angeeignet haben und es lustig fanden. Und man dann selber in der Minderheit dieser Leute ist, die da mitsitzen, während alle drumherum Nazi-Lied singen. Und es soll das Publikum halt ansprechen, diese Reflexion haben, aber sozusagen, es gibt einen Punkt, wo diese Reflexion nicht mehr gegeben ist, weil das Publikum das Falsche ist und die Gesellschaft sich schon weiterentwickelt hat. Und ich hoffe, dass es gerade so erfolgreich und so oft gespielt wird, weil wir nicht an dem Punkt sind, sondern Leute sich da beschäftigen wollen und das Stück halt auch als etwas, das man als Gegenmodell zeigen kann und gegen halt Propaganda und rassistische und faschistische Medien positioniert.
Das ist eben Awareness bringen soll zu dem, was gerade passiert und wo wir nicht wieder hinwollen.
Genau, und wenn es ein, ach ja, cool, das ist das Ding mit den Bängern über Nazis, dann ist es immer noch dasselbe Stück, aber diese Perspektive ist halt eine, die, glaube ich, die meisten der Leute niemals wollten, sondern es ist ein antifaschistisches Stück.
Mhm. Es ist, wie gesagt, es hat sehr subtile Momente, aber insgesamt ist es nicht subtil darin, was es sein möchte.
Ja, richtig, aber also ich sehe, also ich sehe das nicht als inhärent problematisch, dieses Stück, dass Leute, die etwas, was im Stück des Grauenhaftes dargestellt wird, für sich als etwas Positives sehen, dieses Stück auf eine andere Lesart auch mitnehmen können. So.
Ja, ja.
Aber ich sehe es halt auch eben als einen, wie sehr sind so, lassen sich so Perspektiven auch verändern. Also es unterstützt eigentlich eher den Punkt des Stückes, dass es Leute gibt, die diese Interpretation da reintragen. Und ich verstehe es rational nicht, aber ich weiß, dass es diese Menschen gibt. Und ja.
Gut, wir verstehen die rational sowieso nicht, diese Menschen.
Ja.
Das ist.
Genau, was es halt auch jetzt eben in letzter Zeit als Kontroverse gab, war eine über die Darstellung des Konferenziers. Das ist halt die Figur, die durch den Abend führt, praktisch der MC, die Person, die ja auf der Bühne steht, die Acts ankündigt, moderiert, für den KitKat Club, für das Nachtleben Berlins steht, die ZuschauerInnen einlädt, aber gleichzeitig auch ja eine fast diabolische Freude in manchen Momenten hat, wo eben Nazi, ja, Wendungen reinkommen und eben bei diesem Amüsement mitmacht, bis hin zu dem Punkt, wo diese judenfeindlichen Witze auf der Bühne stattfinden. Die Figur wird halt sehr unterschiedlich interpretiert. Ich lese sie als generell eher eine queere Figur, eben ja so Kabarett, Nachtleben-Mensch, in den meisten Kostümen auch irgendwie geschminkt oder queer-kodiert gekleidet. Die Rolle wurde von Joel Grey ja praktisch etabliert und ist dabei immer exaltierter geworden. Also es ist von einem relativ naturalistischen Spiel halt zu, diese Figur tritt halt fast wie eine Karikatur auf. Und er hat die Rolle dann auch im Film nochmal übernommen, ist selber ein schwuler Darsteller. Prägend war auch Alan Cummings, auch übrigens selbst bisexuell, der hat auf der Bühne gespielt in einem Revival. Und der hat eine Interpretation des MC gespielt, die den Charakter als tatsächlich eine queere Figur im Nachtleben, die halt sozusagen bei dem allen mitmachen muss und am Ende dennoch von den Nazis getötet werden wird, interpretiert dargestellt. Und da gibt's halt am Ende einen Moment, wo der Autor wegfährt im Zug und da ist dann der MC im Grunde am Bahnhof und legt einen Mantel ab und darunter ist eine Uniform zu sehen, also eine KZ-Uniform mit gelben Sternen und rosa Winkel. Das ist so die Alan Cummings-Interpretation, wo die Figur eben sehr queer gesehen wurde und was halt auch viele Interpretationen total beeinflusst hat.
Ja.
Im Neueren ist es dann Eddie Redmayne, der halt jetzt in London und dann am Broadway die Figur gespielt hat, ist uns ist es nicht queer und hat auch eine weniger queere Performance, sondern mehr sowas eben Avatarhaftes.
Marionettenhaft wurde oft gesagt.
Ja, genau, einfach eine Kombination aus Elementen des, dieses Kabarett, der Kabarettdarstellung eher auch von Bühnenpersonas und der endet eben darin, dass er am Ende die Schaffneruniform trägt im Zug, was halt auch eine andere symbolische Bedeutung hat.
Mhm.
Und ja, im selben Lauf hat auch Mason Alexander Park, nicht-binäre Darstellerin, unter anderem bekannt aus Sandman, wo They Desire spielt, und hat die Figur halt auch einfach nicht-binär angelegt. Das ist halt eben es wurde keine Bemühung unternommen, die Darstellung zu binarisieren.
Ja.
Genau, insofern ist es eine Figur, die von verschiedensten Leuten gespielt wurde und verschiedene Level und Arten von Queerness mitträgt.
Und selbst in derselben Inszenierung teilweise unterschiedliche Arten an Queerness zutage bringt, durch unterschiedliche Darsteller.
Genau, und eben auch die Bereitschaft, diese Darstellern zu arbeiten. Und ja, über Eddie Redmaynes eben nicht queere Interpretation wurde sich jetzt sehr geärgert, dass eben, du nimmst mit dieser Figur eine queere Repräsentation weg, wenn du sie spielst.
Ja.
Und da, ich bin mir nicht unsicher, ich bin da anderer Meinung. Ich bin, Ich glaube, dass die Figur eben sehr gut funktioniert als einen Avatar.
Mhm. Ich meine, es ist ja sowieso, diese Figur ist die größte Figur im Stück, von der man nichts Privates erfährt. Denn Großteil des Stückes existiert diese Person nur auf der Bühne des KitKat Clubs. Und zum Ende hin eventuell gibt es einen Kommentar in Form von, was für eine Uniform trägt die Person außerhalb des Stückes. Eventuell. Nicht jede Inszenierung hat das. Und zum Beispiel im Film ist die Figur rein auf diesen KitKat-Club beschränkt und tritt nur dort in der Rolle des Auftretenden auf. Nicht mal hinter der Bühne.
Genau. Also existiert nur auf der Bühne praktisch, reagiert aber in einem Moment, also When Tomorrow Belongs to Me gesungen wird, kriegen wir danach einen Schnitt zum lächelnden Konferenzier und das ist halt auch schon so ein gruseliger, absichtlicher Moment, der eben dann diese Figur auch einordnet.
Ja. Und deswegen, es gibt einfach verschiedene Interpretationen, ob das überhaupt eine Figur ist oder nur ein Symbolbild für etwas. Und es wurde einfach unterschiedlich benutzt in unterschiedlichen Interpretationen des Stückes. In manchen kann diese Figur als Avatar vom Nachtleben fungieren und zeigen, wie sich das Nachtleben in dem Berlin in den 30er Jahren verändert und böswilliger wird. Es kann auch als eine queere Figur im Nachtleben interpretiert werden und wie die damit umgehen lernt oder damit umgehen muss und darauf reagiert.
Genau, wie sie sozusagen ihre eigenen Prinzipien verleugnet oder wie sie halt, ach ja, ich bin queer, aber ich mache jetzt Witze über Juden, weil wird schon nichts passieren. So, dass diese Interpretation ist da, ist möglich.
Ja. Und in der aktuellen Broadway-Version wurde es öfters als Darstellung des Lebensgefühls in Berlin interpretiert.
Ja, und das sorgt dafür, dass je mehr die Nazis präsent werden, umso mehr verhält sich die Figur wie eine der Nazis.
Ja.
Also es kann eben ein Prozess von Radikalisierung sein oder von Mitläufertum oder eben ein, ja, das ist symbolisch, was gerade die Weltlage ist.
Genau. Und deswegen einfach, weil es davon schon so viele Varianten gibt und so viele Interpretationsmöglichkeiten gibt, man kann halt auch nicht sagen, dass eine davon falsch sei. Die sind alle richtig. Das ist halt, da hat sich jemand Gedanken drüber gemacht, um das so ausdrücken wollen.
Genau.
Und auch keine davon macht den Charakter zu etwas komplett anderem.
Ja, also die Funktion im Stück bleibt eine ähnliche und ob das jetzt eine Person ist, die das stellvertretend macht oder eben ein Avatar, der aufzeigt, was generell passiert. Das ist ja letztlich auch eine Interpretationsebene desselben Dings. Deswegen war das für mich nie eine queere Interpretationsfigur oder Interpretationsfläche, wo ich sage, ja, cool, das ist, da möchte ich mich gesehen fühlen. Oder es ist halt eben, also entweder sehr verzweifelt Eskapismus im Glauben, dass einem selber nichts passieren könnte, während man andere marginalisierte Gruppen herabwürdigt.
Ich habe keine Ahnung, wieso mich das an die aktuelle Zeit erinnert. Weiß ich jetzt wirklich nicht.
Nee, weiß ich auch nicht. Aber hat für mich nicht das Vorbildding, auch wenn eben Alan Cummings natürlich da auch das großartig gemacht hat und dann halt eben eine sehr valide Interpretation reinbringt, sehe ich dennoch eben das nicht als verwerflich. Zum einen, dass Eddie Redmayne diese Figur spielt und zum anderen, wie sie angelegt wird in dieser Inszenierung.
Ja. Aber reden wir mal genau darüber, warum sich Leute überhaupt davon gestört fühlen. Mhm. Einerseits, wie gesagt, es wurde als eine mitqueere Figur zum Täter machen interpretiert.
Ja.
Was ich so nicht sehe, weil das schon in vielen Interpretationen Anleihen davon hat. Mhm. Es ist nur hier anders ausgedrückt. Und ob die Person jetzt tatsächlich queer ist, ist eben auch Interpretationssache und Inszenierungssache und nicht von vornherein gegeben. Und der Rest bezieht sich auf Redmayne als Person. Mhm. Und zwar war jetzt schon mehrmals in Diskussionen über Queerness und vor allem, ich sag mal, Transfeindlichkeit trifft es nicht wirklich, weil eher Randgruppen, Randteile davon.
Also er war schon in, ich sage mal, in generell gesellschaftlichen, transfeindlichen Trends involviert, ohne dass ich jetzt ihm selber eine komplette Absicht unterstellen möchte.
Ja.
Er hat halt The Danish Girl, Lily Elbe gespielt, eine Transfrau.
Mhm.
Und er hat halt eben bei Harry Potter-Fortsetzung mitgespielt. Und
er hat auch weiter mitgespielt, nachdem J.K. Rowling anfing, ja, eine politische Figur zu werden.
Ja, genau. Und hat sich auch nicht so distanziert, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich weiß halt auch jetzt nicht, wie sehr er da vertraglich an was gebunden ist.
Mhm.
Aber es kann ja natürlich sein, dass da mit hohen Vertragsstrafen zu rechnen ist,
wenn er irgendwas gegen Rowling sagt.
Weil es als geschäftsschädigend gegenüber dem Film gesehen wird, sozusagen. Du bist verpflichtet, positiv zu reden, weil, also, weiß ich halt nicht. Möchte auch jetzt nicht Entschuldigung für ihn suchen oder finden, aber einfach durch diese Biografie, dass er diese Rollen gespielt hat und sich so da beschäftigt hat, sehe ich bei ihm auf jeden Fall, dass da eine Awareness existieren muss über diese Themen bis zu einem gewissen Grad.
Ja. Und er hat auch ein paar Mal Stellung dazu genommen. Meistens relativ ausweichend. Was mir sehr im Kopf geblieben ist, ist, dass er auch ausgedrückt hat, dass er im Nachhinein der Meinung ist, dass nicht er The Danish Girl hätte spielen sollen, sondern eine Transperson. Und dass er halt so in dem Moment dachte er einfach, das ist eine coole Rolle und ich will das gut umsetzen, um deren Leidensweg zu zeigen. Was ja jetzt für einen Schauspieler in keinster Weise verwerflich ist. Erst durch die Debatte darüber, warum hat das keine Transperson gespielt, ist ihm klar geworden, dass das besser gewesen wäre. Und im Nachhinein hätte er es anders entschieden, wenn ihm das zu dem Zeitpunkt schon bewusst gewesen wäre. Wenn eine Person so etwas sagt, dann glaube ich dir das erstmal. Aber man erwartet natürlich auch entsprechende weitere Handlungen in der Zukunft von dieser Person.
Ja, du hast deinen Oscar mitgenommen, dann kannst du jetzt auch den Film boykottieren.
Mhm.
Ja, genau. Aber in allem, was er eben über seine Kabarettdarstellung gesagt hat, wirkt das ziemlich reflektiert. Ich kann mir auch eben mal vorstellen, dass es deswegen eben nicht queer ausgelegt wurde, die Rolle.
Ja.
Und den Wandel, den der MC halt während des Stückes vollzieht, von, hier ist eine Entertainment-Figur zu, okay, das ist eindeutig unangenehm politisch und menschenfeindlich, was diese Person gerade auf der Bühne, die hier existiert, sagt, ist halt ein Wandel, den Leute auch bei J.K. Rowling beobachten konnten.
Ja, eventuell ist es seine Form, die Kritik in sein Lebenswerk mit einzubeziehen. Wissen wir nicht. Da sind wir wieder bei dem Thema Interpretation. Wir können es nicht wissen, solange er nichts dazu sagt. Das hat er bisher nicht getan. Aber es ist eine Auslegungsmöglichkeit.
Also zack, für mich funktioniert seine Interpretation halt eben auch. Es nimmt halt eine Ebene von Tragik raus, mit dem, dass eine queere Person da in diesem Nazi-System mitmacht. Aber es nimmt auch die Ebene von, das ist nur ein Individuum, raus und macht es eben zu einem, das ist der Zeitgeist, der wird hier gerade dargestellt. Es ist nicht nur die eine Bühne, wo das passiert, sondern das ist sozusagen ganz Berlin gerade.
Wenn nicht ganz Deutschland.
Ja, genau.
Und wie vorher erwähnt, in dieser Inszenierung von Mute MC, eben als Avatar von Berlin, von der Nachtszene, von dem gesamten Zeitgeist und nicht als eigenständige Person.
Genau, aber dennoch wird er anders gelesen. Wenn Mason Alexander Park als queere Transperson diese Rolle ausfüllt und auch das Kostüm und der Auftritt geben dem einen Raum. Also sind halt jetzt auch nicht nur die Darsteller, die haben das nicht alleine entschieden, verantwortlich, sondern eben auch das Umfeld, also das Theater, die Kostümleute, Regie, die werden alle eben daran beteiligt gewesen sein, die...
Ja, es ist eben eine Produktionsentscheidung, wie jeder einzelne Charakter dargestellt wird und nicht die Entscheidung des einzelnen Schauspielers. Selbst wenn der Schauspieler sehr berühmt ist, ist es nicht seine eigenständige Entscheidung, wie exakt er diese Rolle auslegen möchte.
Genau. Wir wissen, dass die mitentwickelt haben. Also viele der Darstellenden des Conferencier haben die Rolle...
Das eigenes eingebracht und mitentwickelt, ja.
Genau. Genau, das ist also ich finde es auf jeden Fall auch interessant, so wie unterschiedlich man halt auch mit derselben Grundlage so eine Figur sinnvoll interpretieren kann für dieselbe Geschichte.
Ja.
Teilweise glaube ich auch einfach eine Präferenzfrage von, brauche ich diese Figur als eine queere Interpretationsfläche? Brauche ich das, dass das Schicksal dieser Figur weitererzählt wird am Ende? Oder ist es halt auch einfach okay, wenn sie nur auf der Bühne existiert? Ist es okay für mich, wenn eben so symbolische Avatare Teil eines Ensembles sind? Also wenn die anderen Charakter offensichtlich Charakter sind?
Ja.
Bringt ja auch eine gewisse Ebene von Verwirrung rein.
Ja, ja, ja.
Oder macht es schwerer zugänglich für die Zuschauer.
Ja. Ich meine, im Film funktioniert es sehr gut.
Ja.
wie gut es im Musical funktioniert, ist halt immer die Frage des Publikums und des Stücks. Und wie es aufeinander trifft.
Ja, natürlich.
Und ich muss auch sagen, ein Teil der Kritik an Redmans Auftritt bei den Tony Awards kann ich verstehen. Denn es ist nun mal ein sehr kurzer Einblick. Man bekommt keine Übersicht über das Stück darüber. Man bekommt keinen Einblick, wie das Stück funktioniert. Man bekommt nur diesen kurzen Ausschnitt. Und der ist sehr anders als viele andere Interpretationen, die draußen sind. Das wirkt viel weniger queer und viel mehr weird und ein bisschen unangenehm. Was aber Absicht ist, aus zwei Gründen. Es ist nun mal das Willkommensstück, wo man eingeführt wird in das Ganze. Und ja, es ist prinzipiell ein gutes Stück, um was davon zu zeigen. Aber in diesem speziellen Fall wird dieses Stück benutzt für Foreshadowing auf das Ende. Was cool ist, aber was den Charakter natürlich auch in diesem kurzen, irgendwie ein, zwei Minuten Teil viel, viel fieser und bösartiger macht als über den Großteil des Stückes. Weil eben die Anleihen für die Wandlung schon gemacht werden. Und weil eben diese entpersonalisierte Sache da ist und das Queere aus dieser Interpretation sehr rausgenommen wurde, wirkt es halt einfach sehr, sehr anders. Und man fragt sich, okay, wo will das hingehen? Wie will das Gleiche zeigen, was wir aus dem Stück kennen? Und die Antwort ist, indem es ein bisschen anders macht. Aber das sieht man in diesem kurzen Ausschnitt halt nicht.
Ja, in der Tat. Und ich bin auch eigentlich dagegen, dieses Abwägen in den Mittelpunkt zu stellen zwischen verschiedenen Interpretationen, zu sagen, es muss eine beste geben und weil ich die vorherige jetzt so gut fand, darf ich die nächste nicht mögen. Man kann halt Präferenzen haben. Man kann auch sagen, ja, das ist die Interpretation, die mir besser gefallen hat oder das hat jetzt für mich mehr funktioniert. Ich mag diese Stimme mehr im Gesang. Und natürlich können Leute Rollen auch schlecht spielen. Das steht außer Frage. Aber ich finde es nicht notwendig, da immer eine Rangliste zu erstellen, sofort.
Ja, definitiv.
Und ich finde es auch spannender, wenn was Neues gemacht wird damit.
Mhm.
Mit einem Stück, das jetzt halt auch seine 50 Jahre hinter sich hat. Das hier Cabaret at the Kit Kat Club war zumindest ja 2022 zum 50-jährigen Jubiläums des Films sozusagen erschienen.
Mhm.
Ich bin froh, dass es da Interpretation gibt, die nochmal was anders hinkriegt.
Ja. Und ich meine, ich gehe regelmäßig in Musicals.
Ja.
Und es gibt viele Stücke, die ich zigmal gesehen habe. Und ich finde es immer sehr erfrischend, wenn Dinge angepasst werden an den Zeitgeist oder aufgenommen werden oder für die Schauspielenden einfach angepasst werden, was für diese Person besser funktioniert, als einem Ideal hinterher zu jagen, wie genau es irgendwann mal perfekt gewesen ist. Ohne jetzt in 31 Minuten Tanzvampire-Rant abzudriften. Also, Hype eher.
Ja, vielleicht machen wir das an anderer Stelle. Oder ihr hört euch eine unserer beiden vier Episoden an, auch da wurde es...
Da wird es erwähnt, Teile davon.
Ja, genau, aber wenn wir hier aus den Musical-Interpretationen kurz ein paar Lehren fürs Rollenspiel ziehen wollen, dann ist es, glaube ich, so, dass eben auch im Rollenspiel, gerade wenn es Systeme mit einem festen Kanon und ja vorgefertigten geschriebenen Abenteuern sind, dass wir auch immer wieder in die Situation kommen, Figuren interpretieren zu müssen als Spielleitung und die mit einem eigenen Leben zu füllen, unseren eigenen Ansatz daran zu finden.
Absolut. Ich finde es nicht nur okay, sondern auch eigentlich wichtig, eigene Erfahrungen, eventuell Biografisches einfließen zu lassen, wenn man Dinge für sich nimmt und etwas Eigenes draus machen möchte. Sonst ist es ja nichts Eigenes mehr. Und klar, man kann jetzt große Rollenspielabenteuer versuchen, so getreu am Buch zu spielen wie möglich. Das ist auch gut. Aber es ist trotzdem auch immer sehr hilfreich, wenn man persönliche Dinge für die Gruppe mit einführt, um sie einfach persönlicher zu packen, die Emotionen mehr zu greifen und es ja einfach eventuell anders zu interpretieren als die Person, die es letzte Woche geleitet hat, aber dadurch intensiver für die Gruppe zu machen.
wir sehen natürlich nicht alle Interpretationen, weil eben das meiste in einer Runde stattfindet, aber man bringt ja halt immer seine eigene Interpretation ran und entwickelt halt die Figur für sich, wie stelle ich die jetzt in einer Szene dar? Und ich glaube, da ist ähnlich wie bei jetzt Red Rain oder Mass Alexander Park die eigene Identität und Biografie auch oft ein Ansatz, wie ich diese Figur darstellen kann. Also ich glaube, ein Beispiel, was oft halt auf ist, zum Beispiel Strahd, der Vampir aus Ravenloft für Dungeons & Dragons, der hat halt auch verschiedene Interpretationsebenen von, ich mache hier was aus einem Vampir-Medium, ich mache diesen Charakter so gay, wie es nur möglich ist, weil es ist ein Vampir und das ist ein klassisches Monster, so viel Dialog braucht der nicht, ich lese hier einfach mal den Text vor und all das sind halt auch ja einfach verschiedene Bilder, die man daran trägt und genauso schafft man als Gruppe halt auch in hier Bluebeards Bright immer einen anderen Bluebeard, also da dadurch, dass es halt so sehr darum geht, dessen Taten und so auch, wie die ja geschildert werden, ist auch das nicht immer exakt dieselbe Figur, auch wenn sie immer dieselbe Funktion in der Story hat. Und das Schwarze Auge ist natürlich auch sehr, sehr reich an kanonischen Figuren, die dann unterschiedlich interpretiert werden, wo aber auch manchmal ein Wandel stattfindet, wenn irgendwie durch Let's Play oder so oder Computerspiele eine Interpretation gesetzt wird. Also Curio Montaganus ist halt ein sehr alter, aber etwas zerstreuter Magier. Zumindest würde er früher so beschrieben. Oder er ist ein Komödientrottel, der rumläuft wie die Hallervorden und Honig im Kopf. Und das ist nach dem Computerspielen das Ding geworden.
Ja, aus großen Medien nimmt man halt oft auch einfach die Interpretationen mit, die man jetzt neu erfahren hat. Dabei ja, kann es viel, viel interessanter sein, aus dem vorliegenden Text seine eigene Interpretation zu machen. Und das finde ich nicht nur für Rollenspiel wichtig, sondern allgemein für Kunst. Viele, die Dinge erschaffen, Dinge schreiben oder zeichnen, sind sehr darauf fokussiert, das Original getreu zu machen oder so. Und ich glaube, der wichtige Punkt ist eher, das eigene einzubringen und die eigene neue Interpretation zu machen, als sich darauf zu versteifen, ob man dem Original gut genug nachgeeifert bekommt oder etwas ja gut genug darstellt. Weil das Interessante ist eben, wenn Leute etwas neu interpretieren, was aus ihnen selbst sie einbringen. Und was aus ihrer Zeit, aus ihrem Umfeld, aus ihren Erfahrungen, ihren Erlebnissen mit in das Werk einfließt.
Ich glaube, eine Interpretation ist oft besser als eine Imitation. Also etwas, wo du selber weißt, wie es funktioniert, wie du es darstellen kannst, wie du es magst. Ist es leichter zu spielen, als wenn du eben versuchst, jetzt zum Beispiel halt die Version von Matt Mercer aus dem Stream oder die Version aus dem Computerspiel eins zu eins nachzumachen. Halt die Catchphrases sind wichtig und so etwas. Natürlich kann man das alles nutzen. Und es gibt halt auch die Vorlesetexte, die manchmal dieselben sind, die man eben wieder interpretiert, aber sich die Figur zu eigen zu machen, sodass sie funktioniert, man intuitiv durch die Rolle handeln kann, weil man weiß, was dahinter steht, finde ich auf jeden Fall einen wertvollen Ansatz.
Ja, absolut.
So, zurück zu Cabaret kurz. Ja, der Film und auch das Stück haben einfach irgendwie wieder eine Aktualität gewonnen, die erschreckend ist.
Ja. Gleichzeitig gut, dass wir dieses Medium haben, um die Aktualität auszudrücken.
Ja, der echte KitKat-Club feiert auch gerade den Vorfaschismus. Also er macht dem Namen irgendwie ungut Ehre. Elon Musk und Till Lindemann werden reingelassen. Die Türstehenden sind in der rechten Türsteher-Szene aktiv. Ich war letztens da und hatte das KitKat-Clubigste Erlebnis überhaupt.
Was?
Am Ende von BDSM-Party gab es halt eine Drag-Show. Und da ist eine Person in einem Latex, so ein Mickey-Maus-Kostüm, auf die Bühne gekommen und hat zu Rammstein gelipsynkt.
The fuck?
Vorher sich einen billigen Applaus mit hier Konsent ist das Wichtigste abgeholt. Also,
what?
Ja, das ist das KitKat-Club-Erlebnis. Lippenbekenntnis zu Konsent und so, dann aber eben den problematischsten Bullshit auf der Bühne machen.
Okay. Ja, schön. Das ist so geil. Ja. Oh.
Ja, muss man wissen, ob man da noch hingeht.
Ja, War die Party sonst gut?
Die Party sonst war gut.
Immerhin.
Ja, Stolz und Demut, gute Partyreihe, Club drumherum, fragwürdig.
Ja, definitiv. Aber ich muss sagen, ich habe ja, in Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir den Film nochmal angeschaut, um es parat zu haben und auch ein paar Rezensionen angeschaut. Und nachdem ich den Film gesehen hatte, war meine erste Reaktion, der Film hält sich immer noch gut. Vielleicht ein bisschen zu gut. Bei diesem Rewatch ist mir aufgefallen, wie viel von dem, was im Film so unterschwellig passiert, so die Nebenbeigespräche, die man so mitbekommt am Rande, wie viel davon jetzt gerade wieder aufkommt. Und das war für mich noch viel gruseliger als bei den letzten Malen, die ich diesen Film oder das Musical gesehen habe. Was jetzt für mich direkt kein gutes Zeichen ist.
Es ist kein gutes Zeichen für unsere Zeit, aber es ist ein gutes Zeichen dafür, wie gut der Film und das Musical eigentlich eine Beobachtung von einer sich radikalisierenden Gesellschaft im Rechtsruck hin zum Faschismus ist und auch wie eben eine Kultur darauf reagiert. Also es ist eben doch einfach sehr kluge Sache, die da formuliert und beobachtet wurde. Aber auch da, man lässt sich von Banger-Liedern ablenken.
Mhm.
Und denkt nicht so viel drüber nach.
Ja, genau. Eigentlich sollte der Film gerade auch regelmäßig im Fernsehen laufen, bin ich der Meinung.
Sobald archive.org wieder funktioniert, gerade ist ja Denial of Service da gewesen, dann ist der Film dort auch zu haben, weil ich glaube, dass die Produktionsfirma über pleite gegangen ist, so oder so. Man kann ihn auf Streaming-Services nur schwer finden, aber eben, dahingehend.
Das Internet hat ihn.
Das Internet hat ihn.
Ja. Was mir auch aufgefallen ist, im Rückblick auf die vorherigen Male, dass ich den Film gesehen habe, dass mir beim ersten Schauen als Teenager ist mir die Casual-Trans-Frau Elke nicht aufgefallen. Im Ensemble des Theaters ist im Film eine Transfrau, die gespielt von einem Travestiekünstler Ricky René. Und die ist jetzt nicht super subtil. Und die war mir auch die letzten Male, dass ich den Film gesehen habe, definitiv im Kopf. Aber mir ist diesmal aufgefallen, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich die nicht bemerkt. Ist einfach komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, aber
ich glaube, das ist
Casting. Also
ja.
Jetzt nicht notwendigerweise ist diese Figur jetzt trans genug und ist die Person, die sie schauspielt, trans genug, da möchte ich gar nicht drauf fallen, aber einfach so, das für den Eindruck, den man bekommt, einfach ein gender nonconformes Ensemble da ist und damit eben auch eine Realität des Weimarer Nachtlebens abgebildet wird. Das finde ich gut.
Ja, genau. Und es zeigt einerseits, dass die Personen eben die Aufmerksamkeit da gerade nicht haben, dass die einfach untergeht. Die ist halt einfach da. Das ist halt einfach eine Person im Ensemble. Das ist nicht, hier, guck, die Transfrau, sondern das ist halt einfach eine Person in diesem Gesangs- und Tanzensemble.
Mhm.
Und gleichzeitig würde ich sagen, ist es ein bisschen Kommentar an den Sehgewohnheiten in den 90ern, dass mir das zu dem Zeitpunkt nicht aufgefallen ist.
Ja.
Weil ich eigentlich relativ aufmerksam Medien konsumiert habe. Und deswegen hat es mich ein bisschen überrascht, dass mir das vorher nicht aufgefallen ist.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt und zeigt eben auch gleichzeitig, wie eben, dass sie halt sich mit dem Thema beschäftigt haben, auch im Casting. Und ich denke, das sollte man insgesamt beim Casting berücksichtigen, dass es nicht weniger vielfältig wird, als Berlin der 1930er Jahre denn gewesen ist. Vielleicht eher mehr so.
Ja.
Ja, also das sehe ich als ein klares Plus, dass das geschehen ist. Und ja, insgesamt war halt in den 70ern auch die Brücke zu den Leuten, die es als Zeitzeugin erlebt haben, halt noch viel existenter. Also sie konnten drüber reden. Sie hatten Schwierigkeiten, als sie in Deutschland gedreht haben, Nazi-Uniformen aus den Senderarchiven zu bekommen.
Ja, warum sie
lagen,
nur?
Die lagen da noch rum, aber die wollten halt nicht so richtig rausgeben und mussten dann halt auch insgesamt rumlaufen und auch Nachtleben-Sachen, die waren auch schwierig zu bekommen, halt aus Antiquitätenläden und so Secondhand besorgen für die Kostüme. Also da ist halt vieles tatsächlich noch aus den 30er Jahren gekauft worden oder nachgeschneidert.
Mhm.
Ja, aber Produktion müssen wir jetzt nicht komplett aufrollen, aber ich finde es halt interessant, dass Liza Minnelli von ihrem Vater Vincent Minnelli auch ein bisschen gecoacht wurde. Das ist halt ein auf jeden Fall auch queerer Mensch, der Musical-Regisseur war und eben in den 30ern in der queeren Szene Hollywoods viel aktiv. Und der hat ja auch also zum Beispiel geraten, die Frisur von Louise Brooks zu nehmen, die sie halt da trägt, als sozusagen eine 20er-Jahre-Frisur, die für diese Art von Figur funktioniert, weil er Louise Brooks halt persönlich kannte. Also solche, sozusagen, der Film bildet da auch Brücken in eine queere Szene, die damals existiert hat und gibt uns jetzt halt wieder eine Brücke in eben, was in den 70er-Jahren gesagt wurde.
Ja. So, genug gefangirlt über den Film und das Musical. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte von uns zusammengefasst.
Und wenn ihr uns entsprechend zurückwillkommen heißen wollt, dann könnt ihr das tun. Etwa per E-Mail, nerdsjobiert@gmail.com. Ihr könnt uns auf sozialen Medien erreichen. Das wären Mastodon, Facebook, FetLife und Discord. Ich selber bin auch auf Blue Sky unterwegs. Ihr könnt uns auch direkt unter die Folge kommentieren. Es braucht einen Moment, bis wir den Kommentar freigeschaltet haben, aber es wird auf jeden Fall alles gelesen. Und ihr könnt natürlich auch abonnieren und Daumen hoch drücken, uns raten. Da wir nach einer Pause zurückkommen, mag der Algorithmus es sehr, sehr gerne, wenn ihr gerade mit uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl interagiert. Wir würden uns einen echten Gefallen tun. Den größten Gefallen tut ihr Podcasts, indem ihr über sie redet, über sie schreibt, Inhalte teilt, denn das ist doch immer die beste Empfehlung. Und natürlich wollen auch wir wieder ein paar Shoutouts geben, denn ja, wir machen dasselbe sehr gern. Ich möchte unmittelbar, weil das Thema so gut passt, Anarchie Deco 1930 als Crowdfunding nennen von den Vögten. Ein Roman über ja das Jahr 1930, nur dass Magie entdeckt wurde und wie eben all die ganzen politischen Fraktionen damit umgehen. Es gibt bereits den Vorgängerroman Anarchie Deco, der ist auch lesenswert und ich bin mir sicher auch über das Crowdfunding direkt mitbestellbar, das ihr beide habt. Und ja, der Verlag kann sozusagen von selbst diese Fortsetzung nicht mehr unterstützen, deswegen sind wir da ja praktisch auf eine Community angewiesen, die erlaubt weiter solche Themen wie halt queere Leute in den 1930ern ein Publikum verfügbar zu machen. Und ich glaube, das ist ein unterstützenswertes Crowdfunding. Finanziert ist es mittlerweile, aber nachdem jetzt gerade ein Lektorat freigeschaltet wird, gibt es da noch einiges mehr, was sich lohnt. Genau, wir waren jetzt recht lange weg im Sommer. Das heißt, alle Medien, die wir gut fanden in der Zeit aufzuzählen, wäre deutlich zu viel, deswegen vielleicht jede von uns ein Highlight. Was wäre deins?
Meins ist die Buchempfehlung zum Entspannen The Bored Gay Werewolf von Tony Santorella. Das habe ich diesen Sommer gelesen und ist ein relativ kurzer Fantasy-Roman, den man sehr schön nebenbei lesen kann und der dem Titel entsprechend relativ gay ist.
Und es kommt Werwölfe vor.
Und es kommen Werwölfe vor.
Cool. Ja, ich habe auf jeden Fall Brad Sommer gemacht, viel Hyperpop gehört, Filme über Frauen, die Gewalt aus ihm gesehen. Und ich möchte da einen hervorheben, weil es der ist, der sozusagen am nächsten an dem ist, wie ich einen Film machen würde. Das ist Maxine von Ty West mit Mia Goss in der Hauptrolle. Und es geht um eine Pornodarstellerin, die versucht, seriös zu werden, indem sie bei einem Horrorfilm mitspielt. Und es ist voll von Anspielungen auf die sleazy 80er Jahre. Elizabeth Debicki spielt eine große Person mit Top-Energie. Ich habe in diesem Film gelernt, dass sie 1,90 groß ist. Und das ist ein Wissen, das mich in meinem Leben bereichert hat.
Verständlich.
Also ja, fand ich sehr sehenswert, war, würde ich sagen, mein Film-Highlight des Sommers. Und ja, ich werde im Herbst auf jeden Fall noch auf Twitch unterwegs sein und die Angst geht um in Fräulein Bernburgs Pensionat. Ein Setting, das Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen nutzt, um ein bisschen Angst als Thema der 50er Jahre und Mid-Century Halloween-Ästhetik in den Mittelpunkt zu stellen, zu spielen. Wir haben da eine ganz coole Runde zusammen und werden am 24.10. ab 20 Uhr so roundabout, ja, da online sein auf Twitch. Abonniert gerne bei 3P bereits jetzt. Die machen ganz generell coole Rollenspiel, Let's Plays und Inhalte. Und das hier wird sicherlich auch gut. Außerdem läuft gerade die Abstimmung zum Goldenen Stefan und auch dort bin ich nominiert. Das ist ein Publikumspreis für Rollenspiele und einer der wenigen, die wir in Deutschland haben. Und es ist immer cool, wenn dort eben ja Werke gewürdigt werden. Also generell, wenn ihr mitmacht, stimmt für queere, progressive Fantastikwerke, die euch gefallen. Aber ich bin nicht so bescheiden, jetzt nicht zu sagen, dass ich auch gerne eure Stimme hätte. Und zwar besonders gerne für Gegen das Monster, das ich zusammen mit Andrea Rick entwickelt habe, das bei Plot Bunny Games erschienen ist. Es ist ein Spiel über eine Gruppe von Monsterjägern, die sich am Ende entscheiden muss, ob sie wirklich gegen das Monster kämpfen wollen. Ja, cooles Erzählspiel und nominiert in der Kategorie Rollenspiel. Und Die Angst geht um in Fräulein Bärenbocks Pensionat ist als Erweiterung nominiert und auch da freue ich mich über jede Stimme. Am 29.10. startet übrigens das Crowdfunding für Dream is Q und Dream Apart. Spiele von Avery Alder und Benjamin Rosenbaum. Ja, Spiele, das lose Spiele über Gemeinschaften, die ja in widrigen Umständen existieren. In Dream is Q geht es um eine queere Community in einer asymmetrischen Apokalypse, ähnlich uncomfortably close wie Cabaret. Und in Dream Apart geht es um eine Fantasie des jüdischen Städtel in Osteuropa im 19. Jahrhundert. Und beide sind sehr cool zu spielen und sind auch Grundlage der gesamten Belonging Outside Belonging Spielfamilie, zu denen andere coole Sachen wie Wonder Home auch gehören. Und das Crowdfunding ist auf jeden Fall der Unterstützung wert. Ich bin da als Lektorin dabei, aber es sind auch einfach Spiele, von denen ich sehr gerne möchte, dass sie auf Deutsch existieren.
Ja, du hast auch schon mehrmals von ihnen erzählt und immer sehr begeistert. Auch im Podcast, glaube ich, schon mehrmals von ihnen erzählt.
Sie wurden schon mal erwähnt, ja.
Ja. In diesem Sinne, zwei Damen, mein lieber Herr, sag Mama nichts und willkommen in deinem neuen Leben.